Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In den letzten zwei Podcast-Folgen haben wir uns ja damit auseinandergesetzt, wer die Gewinner und Verlierer der Globalisierung sind. Und außerdem haben wir uns angeguckt, was für verschiedene Außenhandelstheorien es gibt und warum man überhaupt Außenhandel und Freihandel betreibt. Und heute soll es jetzt schlussendlich darum gehen, dass wir uns angucken, was der Standpunkt oder Standort Deutschland überhaupt ausmacht und warum es aber trotzdem so problematisch sein kann, dass man eben diese Ware Made in Germany immer noch so hochschreibt. Und dann gucken wir uns noch ein paar kleinere Details zu den ganzen Globalisierungsprozessen an. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an. Ich bin mir sicher, ihr kennt alle das Label Made in Germany. Aber davor ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir uns angucken, wie genau der Standpunkt Deutschland überhaupt in dieser globalisierten Welt eben zu kennzeichnen ist. Und dabei können wir uns das in drei Hauptkategorien unterteilen. Und zwar einmal in den Import und Export, in die Waren und Warengruppen und in die Auslandsinvestitionen. Bei dem Import und Exporten können wir erstmal darstellen, dass es jetzt ziemlich offensichtlich ist, dass Deutschland eben der Exportmeister ist. Das kann man auf ganz viele Dinge zurückführen, und zwar beispielsweise im Vergleich zu anderen Währungen ist der Euro relativ schwach, wodurch eben andere Staaten sehr günstig, also im Vergleich günstig, unsere Produkte zum Beispiel kaufen können. Oder auch generell sowas wie die Standortfaktoren, also dass man eben Deutschland als Standort nimmt, weil beispielsweise die Arbeiter sehr gut qualifiziert sind, weil man hier gute Innovationen hat oder auch, dass die Rohstoffpreise vergleichsweise günstig zu haben sind für Deutschland, weil Deutschland ist ja relativ rohstoffarm, aber manche Rohstoffe benötigt man eben zum Beispiel für die Autoproduktion, aber weil Deutschland eben diese relativ günstig kaufen kann, kann trotzdem produziert werden. Und Deutschland ist tatsächlich auf dem zweiten Platz hinter China. Und wenn wir uns jetzt die Corona-Pandemie angucken, kann man natürlich erstmal analysieren, dass zu Beginn der Pandemie die Exporte zusammengebrochen sind, also eingebrochen. Man kann aber natürlich auch sagen, dass das wieder sehr gut aufgeholt wurde. Wenn man sich beispielsweise das Außenhandelssaldo anguckt, ist das schon relativ stabil und die Prognosen sind ja auch relativ optimistisch. Und zu den Handelspartnern lässt sich sagen, dass besonders so Länder wie China, Niederlande, Frankreich oder die USA einen sehr großen Wert haben, wenn eben Deutschland handelt. Also das sind so die vier wichtigsten Handelspartner. Zu den Waren und Warengruppen kann man sagen, dass es besonders einen intraindustriellen Handel gibt zwischen Industriestaaten eben. Also man hat ja hier einfach ganz gut gesehen, dass sowohl zum Beispiel Frankreich als auch Deutschland sind ja beide sehr starke wirtschaftliche Industrieländer und deswegen eben der intraindustrielle Handel. Und was man auch sagen kann, dass natürlich China auf der einen Seite sehr rasant ansteigt, die Exporte und Importe und die wirtschaftliche Kraft, weil zum Beispiel auch deutsche Unternehmen aufgekauft werden. Trotzdem schafft es Deutschland aber nicht, abhängig von China zu sein. Und wie gesagt, hat sich Deutschland sowohl von der Finanzkrise als auch eben von der Corona-Pandemie erholt. Und zu den Warengruppen kann man auf jeden Fall erstmal die Kraftwagen nennen, also besonders eben Autos, wie zum Beispiel Audi, BMW oder was auch immer. Dann Maschinen sind ein sehr wichtiger Warenaustausch oder auch chemische und technologische Produkte. Und Auslandsinvestitionen tätigt Deutschland besonders bei der technologischen Branche, also wie zum Beispiel Software oder einfach generell so in die Digitalisierung. Und die Standorte bzw. einfach die Auslandsinvestitionen, die eben gemacht werden, sind beispielsweise mit Amerika wieder, aber auch mit Großbritannien, Luxemburg oder China. Und mit diesem Wissen können wir jetzt auch zu dem Label kommen. Und zwar gibt es ja dieses Label Made in Germany. Und jetzt, wenn man sich das zum ersten Mal anhört, denkt man ja vielleicht, dass ein Produkt vollständig in Deutschland produziert ist, weil Made in Germany ist ja auf Deutsch übersetzt gemacht in Deutschland. Das Problem hierbei ist aber, dass dieses Label sehr irreführend sein kann, weil heutzutage sehr große Teile der Produktion eben im Ausland stattfinden und in Deutschland beispielsweise nur die Endmontage, also sozusagen der Checkout unter deutschen Standards stattfindet. Und der Großteil der Produktion findet erstens gar nicht mit deutschen Arbeitskräften statt und zweitens gar nicht in Deutschland. Und trotz dessen suggeriert eben dieses Label, dass alles sozusagen in Deutschland produziert wurde. Und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, dass eben dieses Label seinen Wert verloren hat. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass das Label überhaupt gar nicht seinen Wert verloren hat. Die Kontraseite argumentiert immer damit, dass besonders dieser Glaube an die Ingenieurskunst weiterhin besteht. Also man möchte an diesem Mythos festhalten, er gibt Sicherheit. Also wenn man zum Beispiel an Made in Germany denkt, denkt man erstmal gar nicht daran, dass das irgendwie irreführend sein könnte, wenn man sich nicht weiter damit auseinandergesetzt hat, wenn man nicht weiter hinter die Fassade geblickt hat. Also man bekommt irgendwie so den Eindruck von Sicherheit, dass beispielsweise die Produktstandards und die Qualität einfach sehr groß geschrieben werden, so wie es ja zum Beispiel in Deutschland, aber auch in der EU generell ja so hochgeschrieben und groß geschrieben werden muss. Und dieses Sicherheitsgefühl stellt ja auch schon mal den nächsten Grund dar, und zwar einfach, dass es eine Richtlinie für Güter ist. Also man geht als Käufer oder Verbraucher trotz allem davon aus, dass eben dieses Label sehr viel Sicherheit schenken kann. Und man kann doch nicht bestreiten, dass eben Made in Germany auch heutzutage in der Welt immer noch einen sehr, sehr guten Ruf hat. Und oftmals ist es auch so, dass der Großteil der Bevölkerung oder der Konsumenten und Verbraucher gar nicht weiß, dass das eben so ist, dass große Teile der Produktion im Ausland stattfinden und eigentlich so 50 oder was weiß ich, 80% gar nicht in Deutschland selber stattgefunden hat. Und das ist halt eben so die eine Position. Man sagt, natürlich, es kann vielleicht sein, dass jetzt nicht alles so in Deutschland produziert wurde. Trotzdem möchte man aber eben an dieser Vision festhalten. Auf der anderen Seite sagen Kritiker, dass eben dieses Label sehr undurchsichtig bei dem Kunden ist. Also schafft somit nicht die modernen Umwelt- oder auch sozialen Standards wegen eben bedingter Qualität. Und weil wir eben eine sehr globalisierte Welt haben, das heißt eine globale Arbeitsteilung, ist es sogar sehr utopisch und unrealistisch zu sagen, dass ein Produkt nur in einem Land produziert werden kann. Ihr habt bestimmt schon mal den Begriff Outsourcing gehört oder Steuerpumping. Also natürlich ist es viel attraktiver, auch für deutsche Unternehmen, die Produktion ins Ausland zu verlegen, wo erstens es viel günstiger ist, weil man beispielsweise die Arbeitskräfte nicht so hoch bezahlen muss oder auch das Arbeitsschutzgesetz nicht so groß geschrieben ist und zweitens einfach dort produziert, wo zum Beispiel auch die Steuerabgabe und die Steuerlast viel geringer ist, weil man möchte ja natürlich auch als Unternehmen seinen Nutzen und seinen Gewinn immer maximieren und solche Methoden sind dann natürlich auch sehr wichtig. Und Globalisierung zeigt ja eben diese komplette Vernetzung, weswegen das eben ein Kontraargument ist. Und passend dazu ist es ja eben so, dass dieses Siegel eigentlich nicht mehr bedeutet, dass das Produkt komplett in Deutschland hergestellt wird. Und dieser Etikettenschwindel verliert eben an Ansehen bei den Verbrauchern, wenn sie eben dieses Wissen sozusagen haben. Und was auch immer sehr oft angebracht wird, war der Dieselskandal. Und zwar, dass natürlich es gibt diesen Mythos, dass Deutschland sehr qualitative Produkte hat, die Qualität sehr hoch ist. Aber trotzdem gibt es sozusagen Risse in dem Mythos, dass obwohl eigentlich ein Produkt eben in Deutschland produziert wurde und man eben diese Sicherheit haben möchte und auch im Hinterkopf immer behält, dass eben Deutschland an sich wirklich eine Garantie ausschreiben kann, gab es eben diese Risse im Mythos, wodurch eben der Mythos auch aufgebrochen wird und wenn man eben hinter die Fassade guckt, auch wirklich sehr die Kritikpunkte hervorleuchten und hervorstechen. Und man argumentiert auch häufig damit, dass gute deutsche Produkte nicht unbedingt dieses Siegel brauchen. Das heißt, wenn man wirklich diese Ingenieurskunst hat und diese Sicherheit garantieren kann, muss man sich sozusagen nicht nur auf ein Label reduzieren, das eben jahrelang oder jahrzehntelang, jahrhundertelang so ein Ansehen hatte. Und man argumentiert auch damit, dass es andere Siegel gibt, wie beispielsweise für den Verbraucherschutz, weswegen eben diese Mängel damit unterstrichen werden. Und wenn man jetzt außenwirtschaftliche Profil von Deutschland nochmal zusammenfasst, kann man eben sagen, dass Deutschland ein Exportmeister ist. Und wenn man sich dazu ein paar Statistiken anguckt, wird auch deutlich, dass jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland exportabhängig ist. Und natürlich ist Deutschland rohstoffarm, aber weil eben vergleichsweise die Rohstoffpreise relativ gering sind, kann Deutschland trotzdem viel Rohstoffe importieren, wodurch eben die Exporte auch weiterhin gemacht werden können. Und die wichtigsten Exportgüter sind eben Fahrzeuge, Maschinen oder chemische Produkte. Und die wichtigsten Handelspartner sind eben China, USA, Frankreich und die Niederlande. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, was jetzt genau wirklich die Stärken und Schwächen des Standortes Deutschland sind. Also nicht nur das Label, sondern der Standort generell. Und zuerst müssen wir mal verstehen, warum es eben diese Standortfaktoren gibt. Und dazu gibt es tatsächlich auch schon eine Podcast-Folge. Und zwar, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, haben wir das mal in dem Sektor Unternehmen uns viel, viel intensiver damit auseinandergesetzt. Weil aber das Sektor Unternehmen tatsächlich gar kein Sternchenthema ist, greife ich das jetzt nur kurz auf. Aber falls es euch interessiert und ihr dazu mehr Hintergrundwissen habt oder haben wollt, könnt ihr dann, wie gesagt, einfach da vorbeischauen. Aber generell, man wählt eben diesen Standort, weil man verschiedene Motive hat. Also, Motive können zum Beispiel sein, dass man die Produktionskosten senken kann oder auch, dass neue Märkte erschlossen werden können oder auch, dass zum Beispiel ein Vertriebsnetz aufgebaut werden kann, wie zum Beispiel auch die Infrastruktur. Und auf der einen Seite kann man sagen, dass besonders die Qualität des Wirtschaftsstandorts Deutschland sich in den letzten Jahren sehr verbessert hat. Das heißt, die Stärken haben sich immer weiterentwickelt und diese Stärken sind beispielsweise die Infrastruktur oder auch die hohe Lebensqualität, aber auch, dass es eben in Deutschland stabile politische und soziale Verhältnisse gibt. Und außerdem argumentiert man auch eigentlich immer damit, dass es eine sehr qualifizierte und produktive Arbeitergruppe gibt. Das heißt, die Arbeitnehmer sind wirklich sehr produktiv und auch leistungsorientiert. Auf der anderen Seite gibt es also hauptsächlich drei Schwächen, die man eben sehr oft anbringt. Und zwar erstens, dass im internationalen Vergleich Deutschland mit sehr hohen Personalkosten zu kämpfen hat. Dann zweitens, dass es eine starke Reglementierung am Arbeitsmarkt gibt. Und drittens, ich glaube auch das Offensichtliche, wenn man sich ein bisschen mit der Steuerlast in Deutschland auseinandergesetzt hat, natürlich die hohe Steuerbelastung für Unternehmen. Zum Beispiel die Gewerbesteuer ist ja sehr hoch, da ist ja auch immer umstritten, ob man die jetzt zum Beispiel minimieren sollte oder komplett abschaffen sollte, damit eben zum Beispiel auch in Deutschland der Anreiz, viel höher Startups zu machen. Besonders in Deutschland sind eben Startups eigentlich besonders bei der jungen Bevölkerung gerne gesehen, aber der Anreiz ist halt meistens immer sehr, ja, abgeschreckt davon, wie hoch dann eigentlich wirklich die Steuerbelastungen sind, sodass sich zwar junge, engagierte Menschen, die vielleicht auch relativ Lust hätten, so ein Startup zu gründen, dann doch oftmals abgeschreckt sind von dieser hohen Steuerbelastung, was dann eben dazu beiträgt, dass es vergleichsweise eher weniger Startups gibt, wenn man das zum Beispiel mit anderen Ländern vergleicht, wie, was weiß ich, Amerika oder so. Und ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass besonders chinesische Unternehmen mittelständische deutsche Unternehmen aufkaufen. Und der Anreiz ist einfach der, dass man eben den Gewinn maximieren möchte. Und sowohl China als auch Deutschland sind ja wirklich sehr gut beim Export und einfach die Wirtschaftslast und die Dominanz ist sehr groß auf dem weltweiten Wirtschaftsmarkt. Da können wir uns jetzt aber ein paar Punkte angucken, also sowohl Folgen, Auswirkungen, positive Gründe, aber auch Folgen, die beispielsweise auch ins Negative, also Konsequenzen, treten können. Und zwar kann man einerseits sagen, dass eben ganz, ganz viele so chinesische Unternehmen durch eben den Aufkauf von mittelständischen deutschen Unternehmen die deutschen Unternehmen eben beispielsweise vor Bankrott gerettet haben. Und das ist jetzt natürlich einmal positiv für die aufgekauften Unternehmen, weil das ja natürlich dann das Unternehmen am Leben gelassen hat. Dennoch, auf der anderen Seite gibt es auch schon direkt einen Kritikpunkt, und zwar in China gibt es ja generell so einen autoritären Führungsstil, also dass sehr, sehr viel kontrolliert wird. Manchmal ist es ja auch so, dass gewisse Branchen und Teile in China überhaupt gar nicht der freien Marktwirtschaft entsprechen. Man sagt ja irgendwie immer paradoxischerweise, dass China irgendwie so eine freie Planwirtschaft ist, was ja an sich überhaupt gar nicht irgendwie was miteinander zu tun hat. Das heißt, hier auch schon mal die Mentalitätsunterschiede. Aber auch nicht nur die Mentalitätsunterschiede, sondern beispielsweise auch die Unterschiede beim Arbeitsrecht. Also das haben wir uns auch schon beim TTIP angesehen. Das war ja damals dieses Freihandelsabkommen, die Debatte zwischen Deutschland und den USA. Und da war ja auch schon mal so der Mentalitätsunterschied ein sehr großer Kern- und Knackpunkt. Und auch hier, wenn eben China und Deutschland miteinander handeln und Verträge machen, ist natürlich auch hier wieder der Mentalitätsunterschied ein sehr großer Kern- und Knackpunkt. Und kann man natürlich sagen, dass zwar die einen vielleicht sehr zufrieden sind mit der chinesischen Eigenführung, wenn zum Beispiel dein eigenes Unternehmen eben gerettet wurde, dann bist du selbstverständlich dafür dankbar. Die anderen sind aber eben eher gespalten. Und damals gab es auch so einige Konsequenzen, weil eben so, so viele deutsche Unternehmen aufgekauft wurden, dass beispielsweise gewisse Maschinen gar nicht mehr geliefert werden durften, weil man eben versucht hat, das Know-how, also das deutsche Know-how eben in Deutschland zu lassen und nicht irgendwie komplett rauszubringen, weil natürlich Auch wenn chinesische Unternehmen deutsche Unternehmen aufkaufen, bleibt ja der Wettbewerb eigentlich weiter bestehen, weil ja nicht alle Unternehmen aufgekauft werden können. Und Wettbewerb bedeutet ja immer Innovation und Technologien. Und natürlich möchte man, dass das Know-how im eigenen Land bleibt, damit man da eben wettbewerbsfähiger ist, dass man natürlich bei den Innovationen besser dran ist. Trotz allem kann man das eben nicht verhindern, dass irgendwie das Know-how nur in einem Land bleibt, wenn man eben so viele Unternehmen aufkauft. In China ist es außerdem so, dass es riesige Auflagen braucht. Und praktisch, wenn nur Deutschland mit China zusammenarbeitet, ist es überhaupt möglich, so viele deutsche Unternehmen aufzukaufen, wodurch eben China profitiert. Und vorhin habe ich auch schon gesagt, dass die Firma vor einer Insolvenz gerettet wurde. Tatsächlich wurden die Arbeitnehmer aber kaum übernommen, denn das Know-how soll dann in China bleiben, also praktisch der Austausch von Deutschland nach China. Und natürlich ist das super, super gefährlich für deutsche Unternehmen. Das heißt, der Schutz vor der Übernahme strategisch wichtiger Unternehmen ist einfach ein sehr wichtiges Ziel bei ganz vielen Konferenzen, wenn man sich eben damit auseinandersetzt. Und ihr merkt eben, dass Deutschland wirklich ein sehr attraktiver Standort ist, dass zum Beispiel auch vom Standpunkt, also nur vom geografischen Sinne her, China liegt ja irgendwie total weit weg, wenn man sich das anguckt. Und trotzdem machen chinesische Unternehmen diesen weiten Weg, um eben deutsche Unternehmen aufzukaufen, weil eben Deutschland so attraktiv erscheint. Und abschließend möchte ich jetzt noch etwas sagen. Und zwar ist es immer ganz wichtig, ein Gesamtbild zu sehen. Also, dass es nicht nur monokausal ist, sondern dass es Auswirkungen auf alles gibt. Das heißt, man kann in Wirtschaft nicht nur einen einzigen Sektor betrachten. Das haben wir auch hier schon gemerkt. Wir sind gerade im Sektor Ausland, aber es geht auch um viele andere Sektoren, also um Sektor Unternehmen oder Sektor private Haushalte, wenn es eben um die Konsumenten geht. Also versucht auch da immer global zu denken, dass es auch andere Sektoren betreffen kann. Denn eine Sache, die ganz oft eben hier genannt wird, also praktisch bei dem Zusammenhang zwischen dem Sektor Unternehmen und dem Sektor Ausland, ist das Beispiel, so ein Kartenbeispiel von einem jungen Migranten. Und zwar, ich glaube, der ist erstmal aus einem Land geflohen, wo es Krieg gab. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, welches Land das ist, deswegen nenne ich das hier nicht, damit ich einfach keine Verwirrung schaffen will. Und der ist eben nach Europa gekommen, ist dann erstmal eben aus Festland gekommen, dann nach Italien und hat dort gearbeitet für, ich glaube, das war so eine Orangenplantage. Und obwohl er eben diese Arbeit hatte, hat er trotzdem in einem Slum gelebt sozusagen. Und das denkt man ja von Europa gar nicht. Und wegen dieser Globalisierung gibt es eben auch super viele Probleme. Also obwohl eben dieser Junge eigentlich total froh war, dass er eben in Europa gelandet ist und auch viel arbeiten wollte, hat er trotzdem super, super schlechte Arbeitsbedingungen. Und warum? Also erstens natürlich die Interessen der Aktionäre nach Gewinnen. Also Aktionäre streben immer danach, ihren Gewinn zu maximieren. Aber generell sind auch die internationalen oder supranationalen Vorschriften nicht ausreichend. Und natürlich spielen auch Einzelschicksalsschläge eine mega wichtige Rolle. Also wenn ihr euch dieses Kartenspiel mal anguckt, werdet ihr das verstehen, dass eben auch das Leben von diesem Jungen davor schon kritisch war. Natürlich, wenn man schon ja, Probleme hatte, zum Beispiel an Bildung zu kommen, ist das natürlich auch nochmal schwieriger. Und außerdem streben wir Nachfrage auch nach günstigen Preisen. Also, weil beispielsweise in Italien die Orangenplantagen vergleichsweise relativ schlechte Arbeitsbedingungen haben, also in dem Sinne, dass das super schlecht bezahlt ist, können wir natürlich beispielsweise unsere Orangen viel günstiger kaufen, als wären da jetzt die perfektesten Arbeitsbedingungen und der beste Lohn. Und hier merkt ihr wieder so den Zusammenhang, dieses Gesamtbild eben. Also einerseits das Ausland, also dass eben super viele Staaten miteinander handeln, wie zum Beispiel Italien und Deutschland. Das heißt, die Unternehmen spielen auch hier schon direkt wieder eine Rolle, aber danach auch wieder der Sektor Haushalt, also wir, die Konsumenten, die Nachfrager, die eben nach günstigen Preisen streben. Und hier merkt man eben die gesellschaftlichen und auch strukturellen Probleme, beispielsweise auch in Entwicklungsländern, wenn dort eben die Arbeitsbedingungen auch super schlecht sind, wenn man sich, was weiß ich, Bangladesch als Beispiel annimmt, da sind ja die Arbeitsbedingungen nochmal sehr, sehr viel schlechter, weil eben auch immer diese Gier vorhanden ist, beispielsweise von den Großkonzernen, weil eben die Händler und die Großkonzerne nach Gewinnmaximierung streben und überhaupt nicht nach der Moral. Und das war es jetzt auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, dass ihr jetzt das Thema Sektor Ausland verstanden habt, aber eben diesen Zusammenhang, den ich am Ende noch gebracht habe, eben dieses Gesamtbild, dass nichts monokausal ist, dass eigentlich alles Auswirkungen auf alles hat und dass man das eben immer beachten sollte, dass eben auch andere Sektoren betroffen sein können. Also versucht immer global zu denken und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss!